lese aus dem Wort Gottes der Bibel. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 1 bis 3 aus der Übersetzung Neues Leben. Jesus sendet seine Jünger. Daraufhin wählte der Herr 72 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Er gab ihnen folgende Anweisungen: Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist, und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Nun geht und denkt daran, dass ich euch wie Lämmer unter die Wölfe schicke. Ich möchte für die Predigt beten. Herr, ich bitte dich, schenke du Oliver Klarheit bei der Verkündigung deines Wortes. Leite seine Gedanken durch deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich, schenke uns Vertrauen in die Kraft deiner Worte. Amen.
Wenn du mit Jesus lebst, dann bist du berufen zum Arbeiter auf seinem Erntefeld. Ich glaube, das dürfen wir uns mal bewusst machen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du ein Arbeiter auf seinem Erntefeld. Auf seinem Erntefeld. Johannes Braun hat das etwas anders ausgedrückt oder er hat geschrieben, wenn du Gott als deinen tatsächlichen Arbeitgeber hast, dann musst du dir um zukünftige Aufträge keine Sorgen machen. Ich glaube, das können viele von uns teilen. Es gibt immer was zu tun, könnte man auch so ausdrücken. Der Predigttext, der wird heute in vielen evangelischen Kirchen gepredigt, der ist vorgeschlagen, steht in Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 11. Das ist die Story, wo Petrus und Johannes einen Gelähmten heilen oder Gott heilt ihn durch Petrus und Johannes. Vorher spricht Petrus aber diesen ja doch einigermaßen bekannten Vers: Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und der Petrus wusste ziemlich genau, was er nicht hatte. Er hatte kein Gold und hatte kein Silber. Und er wusste aber auch ziemlich genau, was er hatte und hat das dann verschenkt, hat es weitergegeben. Und was du und ich nicht haben, und besonders was wir haben und was wir der Welt zum Geschenk machen dürfen und was das mit dem Kreuz und mit der Auferstehung zu tun hat, darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch nachdenken. Dafür werde ich jetzt erst einmal diesen Text vorlesen aus der Apostelgeschichte und dann nochmal beten und dann steigen wir in diese Frage ein, warum wir ein Geschenk für die Menschheit sind. Apostelgeschichte 3, Verse 1 bis 11. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebetes, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an gelähmt war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen von denen, die in den Tempel gingen, erbitten konnte. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, ein Almosen zu erhalten. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach: Seh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach: Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark, er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben, und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomonshalle genannt wird. Danke, Vater, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir lesen dürfen, was du mit deiner Menschheit schon gemacht hast. Danke für das, was du uns beibringst, was wir lesen dürfen. Und ich bete, dass deine Worte heute Morgen wirklich ihre Kraft entfalten können. Nimm das, was ich vorbereiten durfte, und form es zu deinem Lobpreis. Amen. Im Zentrum von diesem Text steht für mich eindeutig diese Heilung. Das ist das, wo ich erstmal dran hängen bleibe und denke, wow, wie cool ist das? Will ich auch erleben. Das ist aber nicht das, was heute Morgen in dieser Predigt unbedingt im Zentrum stehen muss, sondern mir geht es tatsächlich mehr um die Frage, was du und ich weitergeben dürfen, was wir verschenken dürfen an die Menschen um uns herum. Und das kann durchaus eine Heilung sein. Jesus schenkt durchaus auch schon mal sowas. Und manch einer hat so eine Gabe, dass er solche Dinge erlebt. Aber da gibt es noch viel, viel mehr an Gaben, die Jesus an seine Leute verteilt hat, die wir weitergeben dürfen. Und da wollen wir uns ein bisschen mit beschäftigen. Es gibt eine Stelle im Epheserbrief, da heißt es, dass wir geschaffen sind. Wir sind sein Werk, sein Gebilde, heißt es hier in meiner Übersetzung, geschaffen zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat und angelegt hat, damit wir in ihnen wandeln können. Also wer mit Jesus lebt, der ist eine neue Schöpfung und der ist dafür kreiert worden, das zu tun, was Jesus schon angelegt hat, was Gott schon angelegt hat. Das heißt, die Werke sind schon da, wir dürfen sie finden, wir dürfen in ihnen wandeln, sie ausführen. Und was das sein kann, da gibt es natürlich eine ganze Menge. In der Bibel werden unheimlich viele Gaben beschrieben, die wir Menschen bekommen haben können. Und da gibt es eine Stelle, das ist der erste Korintherbrief, Kapitel 12. Ich lese jetzt nicht die einzelnen Gaben vor, aber guckt gerne mal zu Hause einfach noch mal rein, wenn euch die Stelle nicht so viel sagt. Und nach der Aufzählung dieser Gaben heißt es dann, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, und er teilt jedem besonders aus, wie er will. Also der Geist Gottes verteilt Gaben an Gottes Kinder. Und er macht das so, wie er das für richtig hält. Er hat es geplant und teilt aus. Und dann im nächsten Vers heißt es, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele zusammen ein Leib sind, ein bisschen kompliziert ausgedrückt, also Arme, Beine, Kopf und so weiter gehören zusammen und sind ein Leib, so auch der Christus. Jesu Leib, Jesu Körper auf dieser Erde sind wir. Wir sind die Arme, Beine, der eine ist der Mund, der andere das Ohr. Gott hat seine Gaben an uns verteilt, damit wir Jesu Werk auf dieser Erde ausführen können. Ich bin vor ein paar Tagen an einem Kreuz vorbeigelaufen, das irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das stand, so ein Holzkreuz am Wegesrand, und da hing ein hölzerner Jesus dran und der hatte keine Arme mehr. Und ich habe gedacht, oh, da hat sich wer einen Scherz erlaubt, hat die mitgenommen. Aber dann sah ich, dass da drüber stand, ich habe keine anderen Arme als eure. Und das hat mich total bewegt. Diese Vorstellung, Jesus kann ohne uns gar nichts machen. Jetzt traue ich Gott das zu, dass er das auch ohne uns hinkriegen würde. Aber aus irgendeinem Grunde hat er uns beauftragt und möchte uns einsetzen. Und auch wenn dieser Satz so, ich habe keine anderen Arme als eure, nicht in der Bibel steht, glaube ich, dass da schon was dran ist. Also, du bist jetzt heute Morgen hier und du weißt vielleicht, welche Gaben du nicht hast. Wir haben alle kein Gold und Silber. Ich gehe davon aus, dass wir da alle nicht so wahnsinnig viel hier mitbringen können. Aber im übertragenen Sinne wissen wir auch hoffentlich um manche Begabungen, die wir einfach nicht haben. Also ich weiß, wenn ich heute Morgen mich an dieses Klavier gesetzt hätte, dann wüsste ich jetzt gar nicht, zu wem ich hier predigen sollte. Dann wärt ihr alle geflohen. Und genau. Und so wissen wir, was wir wahrscheinlich nicht können, und tun gut daran, uns das auch mal bewusst zu machen, weil wir sind nicht an jeder Stelle richtig. Aber es ist auch richtig, richtig wichtig, dass wir wissen, was wir haben, was wir weitergeben können. Also die Frage übertragen, was habe, oder man könnte auch sagen, was kann ich nicht? Und was habe oder kann ich? Die Frage nach Berufung, nach den Gaben, die Gott dir und mir gegeben hat, damit wir sie ausführen können. Jetzt ist es leider oft so, ich kenne das aus meinem Leben und ich denke, das werden viele bestätigen können, dass man im Leben öfter mal vollgepackt ist mit allem möglichen Zeug. Und es kann durchaus passieren, dass so die Gaben so ein bisschen verschütt gehen. Dass man sich nicht mehr so ganz sicher ist, wofür bin ich eigentlich wirklich da? Manchmal ist es auch so, dass wir in Rahmenbedingungen stecken, wo wir etwas geben sollen, wo etwas erwartet wird, was wir aber eigentlich gar nicht geben können und eigentlich wissen was und rackern uns trotzdem ab und versuchen es irgendwie, weil irgendwie macht es ja kein anderer und es wird halt gebraucht. Der Gelähmte hier wollte Almosen haben. Das war eigentlich sein Ziel und das hatten die beiden aber nicht und konnten kein Gold und Silber weitergeben. Aber da sie wussten, was sie haben, konnten sie es dann eben tun. Und ich finde das total auffällig, wie hier steht. Petrus aber mit Johannes blickte fest hin und sprach sie uns an. Die suchen die Konfrontation, sie suchen den konkreten Blickkontakt. Und ich kenne das aus meinem Leben. Ich weiß, wenn ich irgendwas mache, wo ich jetzt denke, ach, das wäre aber schön, wenn ich das jetzt tun könnte. So als Christ macht man das irgendwie und es wird jetzt erwartet. Und ich bin mir aber eigentlich sicher, so richtig kann ich das gar nicht. Dann ist mein Blick überall, aber nicht beim Blickkontakt des anderen. Und Petrus und Johannes sind sich ihrer Sache hier sehr, sehr, sehr wichtig. Das heißt, denen war das hier klar, diese beiden Antworten auf die Fragen. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir in unserem Alltag, in all den Aufgaben, in denen wir immer wieder stecken, diese Frage wirklich fokussieren. Ich habe bei der Vorbereitung auf die Predigt, als ich den Text so gelesen habe, hat sich so ein Bild vor mir aufgetan, was ich jetzt hier auch versucht habe zu malen, so eine Tabelle mit diesen vier Blöcken. Ich habe das so vor meinen Augen gesehen und im nächsten Moment dachte ich, Moment mal, da ist ein Kreuz in der Mitte, so, und dann formte sich hier so ein Kreis drum, den ich jetzt zirkelgerecht hier drum male. Und dann habe ich ein Fadenkreuz gesehen. Wir müssen nicht ans Militär denken, das Fadenkreuz wird auch in vielen, vielen anderen Bereichen gebraucht, um etwas zu fokussieren, um seinen Blick ganz genau auf das zu richten, worum es jetzt gerade wirklich geht. So, und das ist entscheidend, dass uns das bewusst ist, wo möchte Gott mich einsetzen, mit welchen Gaben, die er mir gegeben hat. Aber jetzt ist die große Frage, wie machen wir das denn? Wie geht denn das wirklich, das zu fokussieren? Wie komme ich dahin, dass ich das so fest wie Petrus sagen kann, mit Blickkontakt, hey, das kann ich nicht, tut mir leid, musst du jemanden anderen suchen, aber das kann ich und das kann ich dir von Herzen gerne geben. Die Antwort ist erstmal Gebet. Tägliches Gebet. Auch das lesen wir hier in dem Text, wie Petrus und Johannes um die Stunde des Gebetes, die neunte, zusammen hinauf zum Tempel gingen. Tägliche Gewohnheit zu beten und Gott diese Fragen vorzulegen. Denn wenn wir doch wissen, dass wir Arbeiter in seinem Erntefeld sind, wenn wir doch wissen, dass wir von ihm beauftragt sind, aber wir sind uns noch nicht so richtig sicher, an welcher Stelle, dann ist es doch wichtig, dass wir Gott fragen. Einmal generell, so für unser Leben, wofür sind wir eigentlich da? Aber dann auch täglich, immer wieder für den einzelnen Tag. Welche Aufgabe hat Gott heute für mich, wenn ich aufstehe morgens? Gott, was hast du eigentlich heute vor? Welche Werke hast du angelegt, hast du vorbereitet, damit ich sie heute für dich übernehmen kann? Und wenn wir dann beten und etwas empfangen, dann tun wir natürlich gut dran, wenn wir Gott dann auch vertrauen. An dem Punkt, denn er wird ja wissen, was er da gemacht hat. Und das ist das zweite Bild, was mir kam. Ich musste an den Psalm 1 denken. In dem Psalm 1 kommt so ein Baum vor. Und dieser Baum, ich habe keinen braunen Stift dabei, der Baum hat jetzt einen moosbewachsenen Stamm. So. Dieser Baum steht nah am Wasser. Das Bild werden viele von euch kennen. Und dieser Baum trägt Früchte. Wenn man genau hinguckt in diesem Psalm, dann steht da, dass dieser Baum zur richtigen Zeit seine Früchte bringt. Je nach Übersetzung zur rechten Zeit, zu seiner Zeit. Und außerdem steht da, dass seine Blätter nicht welken. Und das ist eine krasse Verheißung. Wenn ich wirklich das, was ich empfange, was Gott in mein Leben hineingelegt hat, wenn ich in dieser Berufung unterwegs bin, wenn mir das klar ist, was ich nicht habe, aber was ich habe, dann darf ich davon ausgehen, dass meine Blätter nicht welken. Dann darf ich davon ausgehen, dass natürlich es auch mal anstrengend wird. Überhaupt gar keine Frage, da kommen wir auch gleich noch hin. Aber im Grundsatz bin ich in dem, wofür Gott mich ausgestattet hat. Und dann ist da Energie da. Dann setzen die Aufgaben unter Umständen Energie frei. Dann merke ich, boah, da bin ich so richtig im Flow unterwegs. Und vor allem, dann bringe ich Früchte. Nicht täglich, nicht immer. Es kann auch mal so Durststrecken geben, wo ich mich frage, Gott, bin ich hier echt nur richtig? Irgendwie passiert da nichts. Aber zur richtigen Zeit, irgendwann kommen sie. Und wenn ich jahrelang in irgendwas drinstecke, wo echt nichts passiert, dann darf ich Gott echt diese Frage auch mal stellen. Gott, kommt da was oder habe ich mich verhört? Bin ich vielleicht an der falschen Stelle? Habe ich mich in irgendwas reingeritten, was meine Fantasie mir so schön gemalt hat oder wo ich dachte, da habe ich Bock drauf? Und dann ist es aber gar nicht das, wofür du mich eigentlich haben wolltest. Und da komme ich nochmal zu dem Zitat vom Anfang zurück. Wenn du Gott als deinen tatsächlichen Arbeitgeber hast, dann brauchst du dir um zukünftige Aufträge keine Sorgen machen. Gott ist unser Arbeitgeber, unser liebender Vater, unser Freund, unser wunderbarer Ratgeber. Das ist alles wunderbar, aber er ist auch unser Arbeitgeber, unser Dienstherr, der Beste, den es geben kann. Aber er weiß ja, was in dieser Welt getan werden muss und warum wir eigentlich Jesu Leib sind. Jetzt kommt vielleicht die Frage auf, doch die kenne ich aus meinem Leben ganz gut. Ah, Gott, ja, hast du gesagt, soll ich machen, aber eigentlich weiß ich gar nicht, ob das wirklich gut geht. Die Frage ist hier eine Frage des Vertrauens. Ist Gott, der mich losschickt, wirklich vertrauenswürdig? Und ich nehme die Antwort vorweg, ja, ist er. Aber es gibt zwei wunderbare Wahrheiten, die uns das einfach deutlich machen dürfen, warum Gott vertrauenswürdig ist. Die erste steht da schon oder ist da angemalt. Und zwar hat das Fadenkreuz hier ein Kreuz in der Mitte. Und hier steht's. Und ich hoffe, in jedem Gottesdienstsaal steht ein Kreuz oder hängt eins an der Wand. In Römer 5, Vers 8 lesen wir, um auf den genauen Wortlaut zu kommen. Darin hat Gott seine Liebe zu uns bewiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das gehört vielleicht zu den Basics und wir denken uns, haben wir schon 20.000 Mal gehört. Und wenn du es noch nicht gehört hast, dann herzlich willkommen, gut, dass du hier bist und es heute hörst. Und wenn es zu den Basics gehört, die wir eigentlich nicht mehr hören können, lasst sie euch trotzdem nochmal bewusst werden. Dieses Kreuz hier, das ist entscheidend. Das ist der Ort, wo Gott uns mit sich versöhnt hat. Jesus ist gestorben für unsere Schuld. Alle Fehler, die wir in unserem Leben begangen haben und die wir noch begehen werden, sind ausradiert. Und das sind sie, weil Gott uns so unglaublich doll liebt, dass er uns in der Ewigkeit bei sich zu Hause haben möchte. Und wenn jemand seinen Sohn gibt, damit er am Kreuz stirbt, um jemand anderen zu retten, kann es einen größeren Liebesbeweis geben? Ich glaube, wir dürfen uns sicher sein, dass unser Auftraggeber, unser Arbeitgeber Gott uns so sehr liebt, dass wir gar nichts Besseres tun können, als auf seine Aufträge zu hören und loszugehen. Und dann gibt es auch einen zweiten Punkt, der mir das so doll unterstreicht. Dieses Kreuz ist ja nicht voll geblieben, es ist leer, weil Jesus, als er dann verstorben ist, davon abgenommen wurde und er wurde ins Grab gelegt und nach 3 Tagen ist er auferstanden. Auch das ist Grundlage dessen, was wir glauben, gehört zu den Basics. Aber ich frage mich manchmal, ist uns das wirklich bewusst? Ich vergesse es viel zu oft in meinem Alltag. Und dieselbe Kraft, lesen wir im Epheserbrief, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, mit derselben Kraft wirkt er in uns. Lass uns das mal auf der Zunge zergehen. Diese Auferstehungspower, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, mit der wirkt er in uns. Das heißt, Gott, der uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn gegeben hat für uns, der sendet uns als seine Arbeiter in diese Welt, um diese Geschichte vom Kreuz überall hinzubringen. Und er gibt uns dafür die Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt hat. Boom. Also ich habe alles, was ich brauche für meine Berufung, um einfach loszumarschieren und das zu tun, was er in mich hineingelegt hat. Es gibt für mich gar keinen Grund, daran zu zweifeln. Und jetzt komme ich zum Schluss und möchte nochmal Bezug nehmen auf diesen Text, den die Nina vorhin vorgelesen hat. Die Arbeiter im Erntefeld, die Jesus lossendet. Und dann sagt er, es gibt zu wenige Arbeiter, bittet den Herrn der Ernte, dass er noch mehr Arbeiter sende in seine Ernte. Dann sagt er, ich sende euch wie Schafe, wie Lämmer unter die Wölfe. Schön und gut, wenn Gott mit seiner Kraft in mir wirkt und wenn er mich liebt. Aber wenn ich jetzt zu den Wölfen muss, bin ich mir nicht sicher, ob das mein Job ist. Und auch das kennen wir. Wir gehen unserer Berufung, unserem Auftrag nach im Alltag und treffen auf so krasse Widerstände und werden teilweise, haben so Probleme, dass wir denken, boah Gott, warum eigentlich? Ich dachte, du liebst mich. Dachte ich nicht, nur bin ich von überzeugt. Aber warum ist es dann so? Es ist total faszinierend, wenn wir uns mal angucken, was da im griechischen Urtext an der Stelle steht. Da wird zweimal das Wort senden genannt. Einmal bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und dann, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Das erste Senden, da steht im Griechischen ein Wort Ekballo, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, vielleicht weiß der Ruben das viel besser. Aber dieses Wort, das heißt übersetzt hinausschleudern, hinauswerfen. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte wirft, dass er sie losschleudert. Das ist was anderes als auf den Weg senden. Das finde ich ganz schön heftig. Warum tut er das? Warum soll er Arbeiter hinausschleudern, noch dazu seine geliebten Kinder, noch dazu unter die Wölfe? Nicht, weil er irgendwie sadistisch unterwegs ist und uns irgendwie was Böses will. Es kann ja nur sein, weil es dringend nötig ist. Weil diese Welt so dringend Jesu Botschaft braucht. So dringend ihn braucht, dass Jesus dafür uns wie Schafe unter die Wölfe sendet. Das Spannende ist, das zweite Senden ist ein anderes Wort und das wird nicht mit hinausschleudern übersetzt, sondern tatsächlich mit losschicken, mit aussenden. Das passt an der Stelle richtig gut. Das finde ich spannend. Es ist total nötig und trotzdem macht Jesus es auf eine sanfte Art und Weise. Also eigentlich brauchen wir den Moment nicht fürchten, wo Gott sagt, so, du bist jetzt vollgepackt mit den nötigen Gaben, jetzt raus, mach endlich deinen Job, auch wenn es anstrengend wird. So macht er das nicht. Er sendet uns bestimmt, aber sanft. Und wir dürfen auf die sanfte Stimme Gottes in uns hören, wenn er uns sagt, hier, ich habe einen Auftrag für dich. Das kann heftig werden, da warten die Wölfe, aber es ist richtig nötig, bitte geh und führ meinen Auftrag aus. Zusammengefasst, Gott will, dass Menschen gerettet werden. Diese Geschichte, diese beste Botschaft von Jesus am Kreuz, der für uns gestorben und der auferstanden ist, die muss in jeden Winkel dieser Erde, in diese Stadt, zu allen Menschen, die sie noch nicht gehört haben. Das ist so bitter nötig, dass Jesus dafür uns sogar unter die Wölfe schickt. Es gibt keinen anderen Weg dran vorbei. Es muss los, es muss passieren. Und darum hat er dich begabt, er schickt dich nicht einfach so los, sondern er gibt dir genau das, was du brauchst, um das Wort vom Kreuz in deiner Art und Weise zu den Menschen zu bringen. Niemand muss der Redner sein. Das kann man auf unterschiedlichste Art und Weise machen. Und ich bin mir sicher, wenn ihr Gott fragt, wenn ihr diese Frage in den Fokus nehmt, dann wird euch das zeigen, auf welchem Weg ihr das tun dürft. Lasst uns täglich, regelmäßig, jeder Einzelne, aber auch als Gemeinde zusammen wirklich fragen, ey Gott, was ist das Ding, was du uns gegeben hast? Was ist der Auftrag? Wie ist die Art und Weise, in der wir losgehen dürfen, um deine Botschaft zu den Menschen zu bringen? Amen. Jesus, danke, dass du uns befähigst, begabst und beauftragst. Danke, dass du uns lossendest, diesen wichtigen Job zu übernehmen. Das wollen wir tun. Und wir bitten dich wirklich, dass du jedem Einzelnen von uns, aber auch uns als Gemeinde, echt unseren Platz zeigst. Dass wir klar wissen, wo es hingeht, dass wir klar von dir empfangen, was unser Auftrag ist. Die Nische, die du für uns vorgesehen hast in deinem großen Werk, was du ausführst. Darauf wollen wir uns fokussieren und bitten dich wirklich, ausrichtest. Und das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.